mit Thies.
Ferdinand von Schirach ist Deutschlands bekanntester Strafverteidiger und seit vielen Jahren auch einer der erfolgreichsten Autoren mit kuriosen und verzwickten Geschichten aus der juristischen Welt. In Verbrechen zum Beispiel oder Strafe, das waren zwei seiner erfolgreichsten Bücher. Sein neues Buch, Kaffee und Zigaretten, das ist etwas ganz anderes. Also, dann freuen wir uns.
Warum sind Sie so wahnsinnig gut gelaunt? Das ist ja furchtbar.
Okay, ja, also ich gehe ein bisschen runter.
Drei runter, ja.
Wir sprechen. Was denn? Man kann es Ihnen aber auch nicht recht machen.
Nee, ist schon recht.
Ferdinand von Schirach, wir sprechen über ein neues Buch. Kaffee und Zigaretten heißt es. Erstmal sagen wir Hallo nach Berlin.
Hallo.
So, das ist ja eine Ansammlung von 48 ganz kleinen Geschichten aus Ihrer eigenen Biografie. Es werden Momente beschrieben, also einige wenige glückliche Momente, viele unglückliche, kuriose, kleine Begebenheiten, die so das Leben ausmachen, Beobachtungen, Notizen, Anekdoten. Es ist eigentlich viel zu kompliziert, dieses Buch zu beschreiben, Herr von Schirach. Was haben Sie sich denn dabei gedacht?
Eigentlich ist es ein Ernährungsratgeber.
Ach so.
Kaffee und Zigaretten.
Die gehören zu Ihrem Leben. Ne? Ja, also ich glaube, stündlich. Man findet Kaffee und Zigaretten findet man bei Ihnen immer. Zu jeder Stunde des Tages, glaube ich.
Das ist richtig, ja.
Also zwei Dinge, die Sie beschreiben, die für Ihr Leben stehen.
Ja, es ist auch wahnsinnig schwer, ein Buch ohne Kaffee und Zigaretten zu schreiben. Das klappt nicht. Bei mir jedenfalls.
Deswegen sagt uns der Titel auch, dass es in diesen Geschichten tatsächlich um Sie auch wirklich geht.
Ja, also zumindest ein bisschen. In zwei Geschichten geht es sehr um mich. Und in anderen Geschichten bin ich oft nur ein Beobachter, eine Rolle, die mir eigentlich näher ist.
Ach, tatsächlich? In nur zwei Geschichten geht es um Sie? Also Kapitel 1 auf jeden Fall definitiv.
Ja.
Das sind Sie. Da beschreiben Sie Ihre Kindheit im Prinzip. Und das war keine besonders glückliche Kindheit. Sie waren ein relativ einsames Kind und haben auch darunter gelitten.
Nee, das stimmt nicht. Ich habe nicht drunter gelitten. Die Einsamkeit stimmt und ich glaube, dass es sowieso fast nie eine glückliche Kindheit gibt. Die Dinge sind sehr kompliziert, wenn man ein Kind ist. Alles erlebt man zum ersten Mal, alles ist neu und das, was die Erwachsenen sehen in einem Kind, das ist das Kind überhaupt nicht, weil vollkommen andere Dinge hängen bleiben. Mhm. Aber es ist... Kindheit ist in der Regel ohne Bewertung. Also Sie sagen, wenn Sie ein Kind sind, nicht, dass das eine glückliche oder eine unglückliche Kindheit ist, weil es einfach so ist. Und so habe ich das auch empfunden. Und dass man später sagt, das war eine glückliche oder unglückliche Kindheit, das ist irgendwie so ein drüber gestülptes Zeug. Aber das trifft es nicht.
Das stimmt. Man sagt es natürlich erst im Nachhinein. Denn als Kind gewöhnt man sich ja an alles. Ne?
Ja,
das ist ja eine Eigenart von Kindern. Aber wenn Sie zurückblicken auf Ihre Zeit in dem Internat zum Beispiel, in St. Blasien, Jesuiteninternat, das war auf jeden Fall eine Zeit, die Sie als sehr kalt in Erinnerungen haben.
Ja, es war ja auch wahnsinnig kalt. Also damals lag, anders als heute, noch dauernd Schnee und ich habe so in Erinnerung, dass es 3 oder 4 Monate auf jeden Fall Schnee lag. Und damals war es so kalt, dass aus den Waschbecken, es gab nur kaltes Wasser, und aus den Waschbecken kamen meistens, wenn es sehr, sehr harter Winter war, so kleine Eisbröckchen, also so Eiskristalle. Und die Flure waren nicht geheizt und die Schlafzimmer auch nicht und so weiter. Also es war schon wirklich kalt. Dafür waren die Sommer schön dort.
Aber auch emotional kalt?
Also ich hab das nicht ganz so empfunden. Es war für mich so eine Art Rettung, dieses Internat. Bei uns gab es so keine nahegelegene staatliches Gymnasium, sodass ich da sowieso hingehen musste. Und ich mochte das nicht, weil ich so jung war. Ich bin mit 9 Jahren, knapp 10 Jahren dorthin gekommen. Und in dem Alter, gerade wenn man so aufwächst wie ich, ist man natürlich sofort vollkommen überfordert, weil plötzlich so irre viele andere Kinder da sind. Aber ich bin so, glaube ich, ganz gut zurechtgekommen.
Sie sind Einzelkind aber gewesen? Oder haben
Nein, ich habe einen Bruder, ja.
Sogar hat er. War der auch auf dem Internat?
Nee, der war ein Jahr auf dem Internat und war dann auf anderen Internaten.
Aber gefallen hat es Ihnen damals nicht. Sie haben ja auch, glaube ich, geschrieben, ich kriege es jetzt nur nicht mehr ganz so hin, aber gleich, als das Licht ausgemacht wurde am ersten Abend.
Ja, der erste Abend war schrecklich, weil ich dachte irgendwie, das ist so wahnsinnig viel passiert an diesem ersten Tag. Und dann wurde abends das Licht ausgeschaltet und ich dachte so, okay, jetzt ist fertig, jetzt wird es gleich wieder angeschaltet und es wird gesagt, du warst tapfer, du darfst jetzt wieder nach Hause gehen. Und also ich hab gedacht, das wäre so eine Inszenierung, das denkt man manchmal mit 9 Jahren, dass da irgendwie alles drumherum um einen herum eine Inszenierung ist. Aber es war nicht so. Und dann später war es so ein bisschen merkwürdig, weil man stellt sich so Internate ja sehr streng vor und tatsächlich waren die Zeiten in diesem Internat auch sehr streng. Also es war alles genau geregelt von wie viel Uhr bis wie viel Uhr was ist und dann gab es nachmittags Studium, das heißt, dann mussten alle in einem Saal sitzen und Hausaufgaben machen und lernen. Und dann gab es eine kurze Zeit, wo man frei hatte und dann gab es Abendessen und Abendstudium und so weiter. Aber tatsächlich war ich zumindest relativ frei dort, weil man so ein bisschen denken konnte und lesen konnte und machen konnte, was man wollte. Und man hat alles, weil es auch leicht langweilig war, wenn man sich an die Routine gewöhnt hat, hat man alles im Kopf entwickelt. Und das ist so ein, das ist das eigentlich, was davon bei mir übrig blieb. Ich habe irre viel gelesen und habe Theaterstücke inszeniert, habe auch ein Theaterstück geschrieben mit 13 und so. Das macht man eben alles in so einem Internat. Damals, heute ist es anders.
Und das erste Theaterstück, da werden Sie natürlich auch immer danach gefragt. Das kriegt natürlich keiner zu lesen, ist ja klar, das ist unter Verschluss irgendwo.
Ja, es ist auch ganz schlecht. Es war so wahnsinnig schlecht, dass ich selbst es nicht lese.
Warum ging es so um die Leiden eines jungen Werthers?
Nein, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Es war eine unendlich schlechte Adaption von den 3 Musketieren und ich spielte einen Bauernjungen, der unbedingt Musketier werden wollte. Und das Ganze bestand hauptsächlich aus Fechtszenen. Und die Dialoge waren vollkommen nebensächlich. Und daraus bestand das Theaterstück. Also es ist, weiß Gott, kein Meisterwerk.
Ja. Gut, man muss es aber immer aus der richtigen Perspektive sehen. Und es war einfach da. Und für damals war das überhaupt klasse, dass Sie das gemacht haben.
Ja, es war lustig. Es wurde auch immerhin aufgeführt und und ich musste allerdings selbst die Hauptrolle spielen. Also es war alles ein bisschen kompliziert. Ja.
In diesem Kapitel 1, in dieser ersten Geschichte, in der es um die Jugend geht, da erzählen Sie dann auch von Depressionen. Sie erzählen von einem Selbstmordversuch. Also, da drückt einer ab. Und man denkt natürlich, okay, jetzt hat er sich erschossen, aber auf der nächsten Seite ist er dann doch wieder dabei. Ja. Es war aber keine Patrone drin. Ja. Hat er in seinem Suff nicht gemerkt. Und so wird er natürlich am nächsten Morgen gefunden. Ist das auch tatsächlich Ihre Geschichte?
Ja.
Wissen Sie, der Depression, wo das bei Ihnen herkam? Gibt es eine Erklärung dafür oder ist es halt einfach so gewesen?
Das ist einfach so gewesen. Also es gibt so angeborene Depressionen, gegen die man nicht viel machen kann. Und die sind einfach da und man lernt dann so nach und nach damit zu leben und zurechtzukommen.
Aber Sie waren nicht jemand, der versucht hat abzudrücken und es war keine Patrone dran, oder?
Doch.
Ach doch. Ja. Also das würden Sie dann auch nicht machen in dieser Geschichte, dass Sie dann das literarisch so ausschmücken, dass es sehr verwässert wird.
Nein, das ist auch Quatsch. Mhm. Also, wissen Sie, ich bin so relativ zurückhaltend und diese Geschichte habe ich geschrieben, weil sie sozusagen den Grundton des Buches wiedergibt. Wenn man den Grundton weglässt, versteht man das Buch nicht. Und ich schreibe ja sonst nicht so sehr viel über mich, aber so eine Grunddisposition muss man beschreiben, sonst versteht der Leser nicht, was er da sonst liest.
Ja. Es ist ja eine skurrile Situation, so traurig sie eigentlich auch ist. Aber es macht diese Melancholie, die über den Texten liegt, gibt denen so eine gewisse Heiterkeit. Ne? Und deswegen wirkt das Buch dann auch ganz anders mit den 47 Geschichten, die dann folgen.
Ja, also das geht auch nicht anders. Also wenn Sie, man muss alle diese Dinge, alle Depressionen und Verstimmung und all so etwas, muss man immer so ein bisschen mit Ironie und Heiterkeit brechen. Erstens will es sonst kein Mensch lesen und zweitens lebt man ja auch nicht so. Also es ist auch nicht so, dass man mit einer Depression dauernd wie ein geprügelter Hund durch die Welt läuft, sondern man versucht, das in den Griff zu bekommen und das Einzige, was einen dann unterscheidet, ist, wenn diese Depressionen ernst werden, ist eben weitere Handlungen einfach nicht mehr möglich.
Mhm. Ja. Wie sehr haben Sie mit denen heute noch zu kämpfen?
Ach, es geht schon.
Okay, aber also ab und zu kann es schon nochmal vorkommen. Die gehen ja auch nie ganz weg, das muss man auch sagen. Die sind ja immer da. Man kann es ja nicht so ganz wegschaffen. Aber man findet natürlich über die Jahre seine Techniken.
Genau.
Und man geht mit denen
um. Aber das ist kein Buch über Depressionen.
Nein, muss man überhaupt
ganz
nicht.
Klar sagen. Aber es ist etwas, was viele Menschen vielleicht in milderer Form auch haben und was sich auch so in anderen Dingen äußert. Also beispielsweise ist so eines der Themen dieses Buches Einsamkeit. Und die Einsamkeit ist etwas, was sehr viele Menschen empfinden. Und wenn wir jetzt so, wissen Sie, Sie sitzen jetzt in Ihrem aufgeräumten Studio und sind gut gelaunt und draußen scheint irgendwie auch ein bisschen die Sonne. Aber das ist nicht die Realität. Die Realität ist das, was passiert, wenn sie abends im Bett liegen und der Tag vorbei ist und es so ruhig wird. Und dann merken tatsächlich viele Menschen, dass irgendetwas nicht ganz stimmt und dass das Leben nicht ganz in Ordnung ist. Und über diese Fragen geht das Buch eben auch ein bisschen.
Mhm. Ein Satz fällt dort, das sagen Sie Ihrer Freundin von damals, wie soll ein heller Mensch das Dunkle begreifen. Ja. Wie brutal ist es für Sie gewesen, dass man anderen eigentlich nicht verständlich machen kann, was man fühlt? Niemand kann es nachvollziehen. Es geht einfach nicht.
Nein, es geht auch nicht, weil wir diese Art zu leben oder diese inneren Zustand, den kann man nicht verständlich machen, wenn jemand keinen Zugang dazu hat. Also alles, was immer in den Büchern oder in Fernsehfilmen oder so etwas über Depressionen gesagt wird oder in der Regel gesagt wird, ist falsch. Das ist ja nicht irgendeine Traurigkeit oder irgend so etwas, sondern es ist etwas komplett anderes. Und das können Sie nur einem Dritten mit Bildern klar machen. Mhm. Anders geht es nicht. Und das habe ich eben auch in diesem Fall versucht.
Man wusste ja bisher sehr wenig über Sie,
ja.
Aber jetzt auf einmal wissen wir ganz viel.
Ja.
Deswegen wird das die Fans von Ferdinand von Schirach auch unglaublich freuen. Und ich entnehme Ihren Geschichten auch, dass Sie tatsächlich die Dinge in Farben sehen.
Ja, das stimmt.
Ja. Das ist ja unglaublich faszinierend im Prinzip. Oder macht es Ihnen das Leben manchmal schwerer?
Nee, das ist also weder faszinierend noch macht es schwerer. Mhm. Es ist einfach so. Mhm. Also wenn Sie... Also Beispiel ist ja ganz einfach, wenn Sie einen Ton hören, ja, dann hören Sie diesen Ton, dann denken Sie auch nicht darüber nach, ob das jetzt besonders faszinierend ist oder besonders gruselig. Und bei mir ist es eben so, also diese Synästhesie nennt man das, haben ungefähr, also man sagt zwischen 5 und 10%, also es schwankt sehr, der Menschen, für die ist eben ein Ton, nicht nur ein Ton, den sie hören, sondern gleichzeitig eine Farbe, die sie sehen. Mhm. Und das ist eine schlicht und ergreifend eine falsche Kopplung im Gehirn, ist keine Krankheit oder so etwas. Und das haben eben so ein paar Menschen. Und bei mir ist es so, dass ich Töne eben als Farben sehe oder auch, was es auch wohl nicht so selten gibt, aber was bei mir sehr ausgeprägt ist, dass ich Menschen als Farben sehe. Ja, also dass, wenn ich an einen Menschen denke, den ich gut kenne, dann sehe ich den immer als Farbe. Ja. Das klingt irre kompliziert, ist aber einfach damit zu leben.
Habe ich jetzt auch eine Farbe?
Nee.
Ach, ich habe keine Farbe?
Ja.
Hören alleine reicht bei mir nicht.
Ja, das ist auch nicht so einfach. Okay. Vor allen Dingen ist eines der Probleme, wie man das beschreibt. Wir haben sehr wenig Worte für Farben. Es gibt also unendlich viel mehr Farben, als es Worte gibt. Ja. Und man kann jetzt nicht sagen rot oder irgend so etwas, das trifft nicht zu, sondern das ist immer so ein Spektrum von Farben.
Mhm. Ja. Könnten Sie jetzt, sagen wir mal, am Computer, da haben wir diese ganzen Farbpaletten, wo man wirklich eigentlich fast jede Farbe, die auf der Welt existiert, könnten wir mit der Maus tatsächlich raussuchen?
Nein, es ist eine Mischung. Also man hat dann diese einzelne Farbe, aber das sind, also wenn man jetzt so Empfindungen nimmt, das haben die meisten Menschen. Wenn man sich den Fuß stößt, ja, und man hat Schmerzen, dann ist es für viele Leute so im Moment, einen Moment lang rot, ja, und das ist aber jetzt kein so durchgehendes Rot, sondern das ist so Rot, Gelb, Violett, alles Mögliche da drin. Und das kann man nicht beschreiben. Mhm. Ja. geht nicht. Ich habe ein ganzes Buch darüber mal geschrieben oder in einem Buch Tabu über einen Künstler geschrieben, der das hat und der Fotograf geworden ist aus diesem Grund. Ja.
Mhm. Glück ist eine Farbe und immer nur ein Moment. Das ist der letzte Satz in diesem Buch.
Ja.
Glück hat dann aber auch nicht nur eine einzelne Farbe, sondern die Farbe, die der Moment dann hat.
Ja, genau. Ja. Mhm.
Das habe ich ja immerhin schon mal begriffen, aber auch nur so ungefähr. Ja, wir haben zu wenig Worte, glaube ich, um das Faszinosum nochmal zu klären. Ist Glück denn auf jeden Fall immer eine helle Farbe? Weil Glück ist ja immerhin was Positives.
Nein, überhaupt nicht. Also bei mir, jetzt wird es wirklich kompliziert. Ich glaube, Ihre Hörer haben jetzt schon alle aufgelegt, ausgeschaltet.
Oder es sind noch ein paar hinzugekommen. Kann auch sein. Überlassen Sie das mal mir.
Die Hoffnung, ja. es ist tatsächlich so, dass beispielsweise meine Erinnerungen alle grün sind. Ja, also sind grün, verschiedene Schattierungen von grün. Da Glück irgendwie oft mit Erinnerungen zusammenhängt, weil man etwas wiederfindet, was man verloren geglaubt hatte, ist das nicht unbedingt eine helle Farbe, sondern kann auch eine sehr dunkle Farbe sein. So ungefähr kann ich es beschreiben.
Ja. Ich springe mal ins Kapitel 12. Da schreiben Sie von einem Mann, wissen Sie, wer das ist?
Sagen Sie mal noch ein paar Sätze.
Ja. Nee, ich sag nur 12. Ich erwarte vom 12, Autor, nee,
also dass er Entschuldigen sofort Sie, 46, sorry, ich weiß 8, das nicht
48.
So.
Oder 48. Ja. Ich wollte Sie nur testen. Ja. Es geht um einen Mann, der hat Sie beeindruckt. Lars Gustafsson. Das ist ein berühmter schwedischer Autor, der tatsächlich zu einem richtig guten Tennisspieler werden wollte, während einer Uni-Dozentur da in den USA, ist er auch zum richtig guten Tennisspieler geworden. Der war mal in Deutschland auf Lesung. Sie haben ihn zum Tennisspielen eingeladen. Und wer hat gewonnen?
Also tatsächlich habe ich gewonnen.
Okay. Mhm.
Aber er ist ein ganz interessanter Tennisspieler, weil er sich so fast wie ein Roboter bewegt. Also es ist ganz, ganz merkwürdig gewesen. Er hatte so ganz, ganz zackige Bewegungen. Und das sah irre lustig aus, aber er war richtig gut. Ja. Er konnte schon gut Tennis spielen. Mhm. Ja.
Haben Sie ihn auch als Autoren bewundert?
Ja, vor allen Dingen als Autoren.
Ja,
also als Tennisspieler. Als Tennisspieler war ich jetzt nicht sein allergrößter Fan, aber das ist tatsächlich einer der großen Autoren Schwedens gewesen und eigentlich, also es war ja immer die Frage, wer von den beiden den Nobelpreis bekommt, er oder der Dichter. Und der ist also auch in Deutschland ja lange Zeit nicht so anerkannt gewesen, dann eine Zeit lang populär und heute wird er gar nicht mehr gelesen. Aber falls Sie das Buch noch irgendwo, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, die Tennisspieler in die Hände bekommen sollten, lesen Sie es unbedingt. Das macht große Freude und sehr klug.
Ich kannte den ehrlich gesagt vorher nicht.
Ja,
und ich lese eigentlich viel, aber ich kannte Lars Gustafsson nicht. Ich wusste nicht, dass der so groß ist, einer der größten schwedischen Autoren überhaupt.
Ja.
Der hat mal in einem Gedicht geschrieben, wie er sterben wollte.
Genau.
Haben Sie auch eine Vorstellung davon, wie das bei Ihnen passiert?
Wie ich sterben möchte?
Ja,
wenn man sich das aussuchen kann, dann ruhig und schnell.
Okay, ruhig und schnell.
Ja, also ohne großen Aufwand und ohne Schmerzen und was weiß ich. Was
wie war das bei Lars Gustafsson?
Gustafsson ist wohl, also wenn ich das richtig verfolgt habe, damals ist er so ganz, ganz ruhig mit seiner Frau, also in der Nähe seiner Frau gestorben. Und darüber habe ich ja auch geschrieben, wie das wohl war. Und irgendwie war es ein bisschen so wie in seinen Gedichten, was mir gut gefallen hat.
Und er ist im Prinzip tatsächlich dann so gestorben, wie er es geschrieben hatte, aber der Ort stimmte, glaube ich, nicht. Aber verdammt viel stimmte. Wissen Sie noch gerade was? Sonst kann ich so mal blättern hier.
Ja, blättern Sie mal. Also das war in Westland, was so ein Teil Schwedens ist und es ging bei ihm immer um die Frage, was so sich durchzieht bei all seinen Büchern, wie die Natur da gerade beschaffen war. Und er hat ein Gedicht darüber geschrieben, zu welcher Zeit er sterben will und er hat diese Zeit fast erreicht.
Genau, es soll ein Tag Anfang August sein. Die schweiben fort, doch eine Hummel noch irgendwo, die im Himbeerschatten ihren Bogen ausprobiert.
Genau, das war Gustafsson,
Und ähnlich passiert es dann auch.
Ja, genau.
Es gibt eine kleine Geschichte und also Sie haben ja Leute kennengelernt, auch so viele Menschen und so viele Situationen, die so das ganze Kuriose an unserem Leben ausmachen. Wenn man Ihre Geschichten liest in diesem Buch, man will gleich anfangen, Jura zu studieren. Das ist doch eigentlich total pervers.
Ja, ja.
Also Jura studieren
hat, auch davon ab,
ja. hat eigentlich nichts damit zu tun, dass das Leben so bunt ist. Oder ist das so eine Spezialität, sag ich mal, die für Strafverteidiger eben ganz besonders gilt, weil die mehr Abgründe von Menschen kennenlernen?
Also es ist tatsächlich so, dass, glaube ich, Pfarrer, Ärzte und Strafverteidiger die Menschen in extremen Situationen kennenlernen und auch in Situationen, in denen die Menschen nackt vor einem stehen, weil es nichts mehr gibt, das sie schützen könnte und sie irgendetwas Schlimmes gemacht haben oder sonst etwas und dann in einer Gefängniszelle sitzen und dann sieht man sie da und dann fällt eben alles das, was uns als Gesellschaft ausmacht, das Höfliche und so weiter, das fällt alles weg und man sieht den nackten Menschen und das ist für mich immer sehr interessant gewesen. Mhm. Ich hatte aber auch einfach Glück, viele Leute so kennenzulernen und habe das Glück immer noch, dass ich so einen gewissen Hang habe, auch zu etwas skurrileren Menschen. Das macht mir einfach mehr Spaß. Und über ein paar habe ich eben auch geschrieben. Ja.
Also ganz bezaubernd fand ich ja auch, wenn es traurig endet, die Begegnung mit Ayumi aus Kyoto, die Musik studiert hat in Berlin, die auch immer gespielt hat. Ich weiß gar nicht, ob das bei ihr zu Hause war wahrscheinlich. Und sie sind am Fenster gerne vorbeigegangen und sind dann aber für eine Zigarette auch immer stehen geblieben und haben ihr zugehört.
Ja, das ist in der Akademie der Künste, die ist bei meiner Kanzlei gewesen und dort sind die Übungsräume auf einen Parkplatz hinaus und ich konnte immer an diesem Fenster vorbeigehen und habe mich dann eben auch irgendwann mit ihr angefreundet und sie wahnsinnig begabt und beeindruckte mich und war aber dann, das war das Interessante eigentlich daran, wir liebten beide Haikus, das sind japanische Kurzgedichte, die meistens nur 3 Zeilen haben.
Die liebe ich auch.
Und die so sozusagen vollkommen klar sind in dem, was sie sagen. Ja, und man braucht keine Interpretation und keine Metaphern oder so etwas, das gibt es da alles nicht. Und wir saßen immer im Kaffeehaus und sie schrieb das und das in dieser unendlich schönen japanischen Schrift auf Papierservietten und manchmal hörte sie einfach auf zu schreiben und so Pausen entstanden und das war das Verrückte. In diesen Pausen passierte überhaupt nichts. Also die ganze Welt ging weiter, aber bei ihr passierte nichts. Und irgendwie wurden diese Pausen immer länger und irgendwann habe ich sie dann gefragt, was das ist und dann erzählte mir so, dass die Welt in diesem Moment, und das war ein toller Satz, dass die Welt in diesem Moment entschwindet. Ja. Und tatsächlich entspannt die Welt nicht, sondern sie hatte einen Hirntumor, was sie nicht wusste und starb dann ziemlich elendig.
Und welchen Haiku tragen Sie noch in Ihrem Herzen, den Ihnen Ayumi mitgegeben hat?
Ja, also der steht im Buch. Ich traue mich jetzt das nicht auswendig zu zitieren, weil ich es dann bestimmt falsch mache. Aber das, ich habe sogar noch die Serviette, auf der er steht. Ja.
Mal zeigt es die Rückseite, mal die Vorderseite. Ein Ahornblatt im Fallen.
Das war's. Und das Interessante an diesem Haiku ist, dass es gibt in Japan so eine Tradition am Lebensende, also kurz vor seinem Tod, noch ein solches Kurzgedicht zu verfassen. Mhm. Und dieses Ahornblatt hat ein Mönch einer Nonne diktiert und starb kurz darauf. Und deswegen hat das so eine besondere Schönheit für mich immer gehabt, weil das eben auch das Leben von diesem Mädchen widerspiegelte.
Mhm. Ja, Haikus sind etwas ganz Feines. Mich freut es auch immer zu hören, dass in deutschen Schulen manchmal als Aufgaben im Deutschunterricht Haikus geschrieben werden.
Ja, das wusste ich nicht. Ja, interessant.
Ich gebe Ihnen noch meinen Lieblingshaiku mit.
Ja, machen Sie das.
Ein Mann will reiten durch heißen Sand am Müggelsee, doch vergisst er das Pferd.
Ja, das ist mir ein Witz, aber auch schön. Witz, ja.
Den hat mal in einem Wettbewerb der Berliner Zeitung, glaube ich, ich glaube, eine 10-Jährige geschrieben.
Ja, das ist irgendwie ganz lustig. Ja. Ja.
Oder wenn ich auf die Natur gehe ein bisschen, das finde ich auch sehr schön. Der Fluss schrie mich an, bleib doch stehen, damit ich sehe, ich fließe.
Ja, aber das sind, wenn ich das sagen darf,
ja, dürfen Sie.
Nicht sehr japanische Haikus, sondern so
das stimmt, das sind modernere
mehr, Haikus. Mehr so eine Idee von einem Haiku, die ich nicht ganz teile, aber es ist so hübsch. Ja.
Jön, es taucht auch auf in einem Text, erwähnen Sie auch nochmal, Ihren ersten Fall als Strafverteidiger.
Ja.
Das war eine junge Frau, die ihr Baby getötet
ja.
hat.
Eine meiner ersten.
Aber eine der ersten, ja. Okay, der erste große.
Ja.
Ich meine, Sie waren ganz frisch. Sozusagen einer, der noch ganz am Anfang stand und dann natürlich auch gleich ein relativ heftiger Fall. Was wissen Sie davon noch, was bei Ihnen im Kopf vor sich ging?
Naja, also ich war ganz junger Anwalt und ich hatte das große Glück, in der ehemaligen Kanzlei von Otto Schily anzufangen, weil damals in dieser Kanzlei Erich Honecker verteidigt worden ist und das war das, was mich eigentlich interessierte und weil es der große deutsche Nachkriegsprozess zu sein schien. Später fand der Prozess gar nicht statt, aber ich hatte dann eben die tolle Chance, als 29-Jähriger Schabowski zu verteidigen in den Politbüro-Prozessen. Und das war sozusagen für einen jungen Anwalt schon eine große, interessante Herausforderung. Mhm. Aber dieser Fall, der war überhaupt nicht bedeutend, sondern eben so ein normaler Schwurgerichtsfall. Mhm. Und ich erinnere mich sehr gut daran, wissen Sie, wenn man von der Uni kommt und so ein bisschen interessiert ist am Recht, dann liest man alle möglichen Rechtsphilosophen und man beschäftigt sich so mit der Frage, wie Recht entsteht, was Recht eigentlich soll, wie es die Gesellschaft ordnet und alle möglichen Sachen. Und dann stand ich da oder saß in diesem Besprechungszimmer der jungen Frau gegenüber, die weinte, weil ihr Baby tot war und ihr Freund weg und so weiter. Und in dem Moment versteht man dann, dass diese ganzen Fragen, die sich so Leute stellen, die gar nichts damit zu tun haben, was ist das Gute, was ist das Böse und also etwas, dass es überhaupt keine Rolle spielt. Und dass das Leben, das eigentliche Leben, diese Begriffe gar nicht kennt, sondern etwas anderes ist. Und das ist sozusagen auch das, was geblieben ist, schon bei diesem ersten Fall. Und nach 20 Jahren als Strafverteidiger und 10 Jahren als Schriftsteller kommt man dann eben zu diesem Ergebnis, dass es tatsächlich so ist, dass es das den absolut guten oder den absolut bösen Menschen, den gibt es im Comic, ja, aber nicht in der Wirklichkeit. Ja.
Ferdinand von Schirach. Es gibt ein neues Buch mit ganz vielen kleinen Geschichten und Beobachtungen, vor allem Dinge, die das Leben so kurios und auch so bunt und manchmal glücklich und auch so einsam machen. Kaffee und Zigaretten. Dankeschön für heute. Viele Grüße nach Berlin.
Vielen Dank. Schönen Tag noch.
Talk mit Tees.